Ich ging bis zu meinem 12. Lebensjahr zur Schule. Danach lernte ich 2 weitere Jahre lang nur 2 Stunden pro Tag. Schließlich hörte ich ganz auf, weil meine Eltern mir kein Hebräisch und Russisch beibringen konnten. Und es gab noch einen weiteren Grund. Ich war in ein Umfeld gekommen, in dem unsere Nation, unsere Sprache und unsere Tora mit Verachtung behandelt wurden. Was mich dazu inspirierte, mich besser vorzubereiten, um ein Zeugnis für mehrere Fachbereiche zu erhalten oder mich an einem Gymnasium anzumelden. Und während ich fast gedankenverloren dasaß und zuhörte, wie sie mein Volk und seine Tora verspotteten und herabwürdigten, hörte ich nie auf, mich damit zu beschäftigen. Ich verstand, dass ich in unserem Land ruhen würde, in dem Land, an das ich Tag und Nacht freiwillig oder unfreiwillig immer dachte. Mit besonderer Emotion sauge ich alles auf, was mit Palästina zu tun hat. Von diesem Tag an wurde mir klar, dass ich nicht schweigen und nicht ruhen werde, bis ich dorthin gehe, in das Land meiner Träume.
Meine Familie besteht aus meiner Frau, die 2 bis 3 Jahre jünger ist als ich und nicht bei bester Gesundheit, sowie 3 Töchtern. Die Älteste ist 18 bis 19 Jahre alt und wird zu Hause unterrichtet. Die Zweitälteste ist 14 bis 15 Jahre alt und besucht die Jaune-Oberschule. Ich schicke ihr monatlich 30 Rubel. Zusätzlich zu ihrem monatlichen Taschengeld hat sie mich dieses Jahr noch 150 bis 200 Rubel gekostet. Sie ist jetzt in der 4. Klasse. Sie weiß noch nichts von meinen Plänen. Die Jüngste ist 7 Jahre alt und hat gerade angefangen, Hebräisch zu lernen. Darf ich sofort nach Jaffa kommen und mir eine Beschäftigung suchen? Werde ich nicht scheitern? Und was ist besser, zunächst alleine zu kommen oder gleich mit meiner Frau und meinen Töchtern? Bitte geben Sie mir eine ausführliche Antwort. Je ausführlicher, desto besser. Dann kann ich Ihre Antwort schneller verstehen.
Nachdem Herr Moglinitsky von hier nach Berlin aufgebrochen war, habe ich erfahren, dass er etwas Verabscheuungswürdiges getan hat. Und ich muss dies hier öffentlich machen. Vielleicht können wir die unglückliche Frau retten, die er vor etwa einem Monat geheiratet hat. Anscheinend hatte er vor, ihr Geld zu stehlen, und er hat sie auch auf grobe und schockierende Weise betrogen, indem er ohne ihr Wissen von hier weggegangen ist. Sie weint und fleht um Mitleid. Wenn Herr Moglinsky nicht bereit ist, sie jetzt mit nach Palästina zu nehmen, sollte er ihr unverzüglich über die Rabbiner dort und hier eine Scheidungsurkunde schicken. Übrigens bin ich mir sicher, dass die Frau von Herrn Moglinsky auch in Palästina als Konditorin, Köchin und Bäckerin arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen könnte.
Mein Mann ist in Amerika. Er ist Hebräischlehrer. Jeden Monat schickt er mir 100 Rubel. Aber er hat auch ein Herz für Palästina. Ich weiß sehr wohl, dass ich mit meinem Kapital nichts Großes erreichen kann. Aber ich wäre mit einem normalen Leben zufrieden. Ich möchte nur, dass meine Kinder anständige Menschen werden. Bitte, ich bitte Sie um Verzeihung. Schreiben Sie mir so schnell wie möglich eine Antwort, denn ich bin schon unterwegs. Ich denke, ich könnte vielleicht Rentner beherbergen oder ein kleines Geschäft aufmachen. Hier habe ich einen Kurzwarenladen betrieben. Meine Familie besteht aus 2 Söhnen und 4 Töchtern.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe im Historischen Seminar der Universität Mainz. Wir beschäftigen uns in diesen beiden Podcasts mit Facetten der Einwanderungsgeschichte von Jüdinnen und Juden in das spätere Israel. Wir haben das schon einmal in einem Podcast getan mit Blick auf deutschsprachige jüdische Einwandererinnen und Einwanderer in der Zwischenkriegszeit und setzen das in diesen beiden Podcasts fort mit Jüdinnen und Juden aus Osteuropa, die vor dem Ersten Weltkrieg ins damals osmanische Palästina eingewandert sind. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager im Historischen Seminar und ich betreue diese Podcast-Reihe.
Sie kamen mit Koffern voller Hoffnung und ihre Geschichten werden selten erzählt. Jüdische Frauen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen emigrierten mit ganz unterschiedlichen Erwartungen auf ein besseres Leben um 1900 aus dem Russländischen Reich. Ihre Wege führten sie in fremde Länder, nach Palästina, in die USA oder nach Argentinien. Ihre Wege führten sie aber auch in neue Rollen und neue Identitäten. Gerade heute, in einer Zeit, in der Migration heftig angegriffen wird und Frauenrechte wieder unter Druck stehen, ist es wichtiger denn je, ihre Stimmen zu hören. Sie machen uns bewusst, Geschichte wiederholt sich nicht, aber wenn wir genau hinhören, dann sind die Migrationsgeschichten dieser Frauen lehrreich. Und ja, es gibt auch finstere Geschichten in diesem Feld. Geschichten zum Beispiel von Menschenhandel und Prostitution. Auch darüber werden wir sprechen und wir sagen rechtzeitig Bescheid, damit ihr diesen Teil vielleicht aussparen könnt. Und damit erst einmal herzlich willkommen auf unserer gemeinsamen Reise. Mein Name ist Paul und ich bin in diesem Podcast euer Reisebegleiter. Wir werden die Geschichten dieser jüdischen Frauen gemeinsam rekonstruieren und ihre Erlebnisse bei der Einwanderung nach Palästina aufarbeiten. Aber erst einmal, wer sind meine Reisebegleiterinnen?
Hallo, ich bin die Axa. Ich habe mich mit dem Thema Prostitution und Menschenhandel von und an jüdischen Frauen während ihrer Auswanderung nach Palästina beschäftigt.
Hi, ich bin Kim und ich habe die Rollenerwartungen an jüdische Frauen in Osteuropa vor ihrer Auswanderung erarbeitet.
Und ich bin Sarah. Ich habe mich mit den Rollenerwartungen an jüdischen Frauen in Palästina beschäftigt und wir alle drei studieren Geschichte im Master.
Beginnen wir unsere Reise mit einem kleinen Blick auf die Ausgangslage. Wie muss ich mir die Lebenssituation jüdischer Frauen im Russländischen Reich um 1900 vorstellen, Kim?
Das ist eine schwierige Frage, Paul. Die eine Lebenssituation jüdischer Frauen gab es nämlich gar nicht. 1897 lebten ca. 5 Millionen Juden und Jüdinnen in Russland. Davon war mehr als die Hälfte weiblich, denn es verließen deutlich mehr Männer das Russländische Reich, wobei die Ehefrauen und Kinder oft zurückbleiben mussten.
Wir haben also mehr Frauen als Männer. Wie kann ich mir das Leben bzw. den Alltag dieser Frauen vorstellen?
Greifbar wird das Ganze, wenn wir uns zwei typische Lebenswelten anschauen. Einmal das Leben in einer Agrarkolonie und das in den Kleinstädten im Russländischen Reich. Und vielleicht vorneweg, in unserem Partner-Podcast über die Auswanderung jüdischer Männer habt ihr vielleicht schon von jüdischen Landwirtschaftskolonien im osmanischen Palästina gehört. Falls nicht, hört da gerne mal rein. Auch sehr spannend. Aber nun zurück zu deiner Frage, Paul. Die Agrarkolonien im Russländischen Reich waren etwas anderes. Schon 1806 entstanden die ersten jüdischen Landwirtschaftssiedlungen im Gouvernement Cherson in der heutigen Ukraine. Seit 1804 durften Juden unter bestimmten Umständen Land erwerben. Der Staat förderte das sogar mit eigenen Anreizen, wie etwa Steuererleichterungen, günstigeren Grundstückpreisen oder, deutlich später, der Befreiung vom Militärdienst. Im sogenannten Ansiedlungsrayon im Westen des Reichs war das auch beschränkt erfolgreich. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es etwa in Podolien, also dort, wo heute Ukraine und Moldawien aneinander grenzen, 18 Kolonien mit über 1100 Familien. Um 1900 lebten schon etwa 100.000 jüdische Kolonisten in Russland, also Bauern. Damit aber genug Zahlen und zurück zur eigentlichen Frage. Das Leben in den Agrarkolonien war sehr hart. Die Familien waren auf ihre Arbeit und auch aufeinander angewiesen. Jeder musste mit anpacken. Auch die Frauen, die neben der körperlichen Arbeit noch die traditionellen Aufgaben wie den Haushalt und die Kindererziehung übernehmen mussten. In den Agrarkolonien wurde vor allem Landwirtschaft betrieben, die den Juden und Jüdinnen in der Regel fremd und daher kompliziert war. Schließlich hatten sie Jahrzehnte und Jahrhunderte keine Landwirtschaft betreiben dürfen. Erschwerend kam hinzu, dass die russische Regierung mitunter Land den jüdischen Betrieben enteignete, sodass ihre kleinen Höfe mit unzureichendem Werkzeug nicht zum Überleben ausreichten.
Also lebten sie ein Leben voller Einschränkungen?
Definitiv. Dazu kam die politische Unterdrückung durch die russländische Regierung sowie die weit verbreitete Diskriminierung durch die nichtjüdische Bevölkerung. Vielleicht erinnert ihr euch, im Podcast zur Auswanderungsgeschichte jüdischer Männer haben wir diese Entwicklung bereits thematisiert. Besonders im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eskalierte die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden im Russländischen Reich. Diese reichte von wiederkehrenden Ausschreitungen bis hin zu systematischen Pogromen. Inwiefern das Jüdinnen betroffen hat, erklärt uns nun Susanne Korbel. Sie ist Historikerin für jüdische Studien in Graz und hat über jüdisches Großstadtleben um 1900 geforscht.
Also ich würde sagen, dass es einerseits natürlich jüdische Frauen jetzt nicht völlig losgelöst von nichtjüdischen Frauen hinsichtlich Geschlechterdiskriminierung zu sehen sind. Hinzu kommt vielleicht, dass Antisemitismus Jüdinnen natürlich noch auf andere Weise von der Gesellschaft ausgeschlossen hat, als das jetzt Nichtjüdinnen der Fall war. Das heißt, Jüdinnen haben einerseits unter den gesellschaftlichen Ungleichheiten, mit denen alle Frauen konfrontiert waren, gelitten. Andererseits aber natürlich auch noch, je nachdem, in welchem Siedlungsgebiet wir jetzt genau schauen im Ansiedlungsrayon oder in welchen gesellschaftlichen Kontexten, mehr oder weniger aufgeklärten jüdischen Familien auch noch von alten Restriktionen, was Frauen in traditionellen Judentum zukommen hatten, etc. betroffen waren.
Zur ganzen Geschichte gehört aber auch, dass die jüdischen Gemeinden vielerorts eigene Unterstützungsmöglichkeiten aufbauten. Almosen waren ein großes Thema im Judentum in dieser Zeit, wie auch in vielen christlichen Gruppen. Ein Fünftel der jüdischen Familien waren auf diese Wohltätigkeiten angewiesen, die von Jüdinnen und Juden für Jüdinnen und Juden kamen. Austauschort hierfür war die Synagoge. Explizit für Frauen gab es beispielsweise etwa 50 wohltätige Institutionen, die jungen Bräuten halfen, ihr neues Zuhause einzurichten und die neu entstandene Familie zu unterstützen. Diese Institutionen leisteten auch bei der Arbeitssuche Hilfestellung.
Und wie war nun das Leben in den Kleinstädten?
In den Kleinstädten, vor allem in Litauen, Weißrussland und im heutigen Südwesten der Ukraine, waren die Bedingungen etwas besser. Hier hatten die Jüdinnen eher Zeit, ihren religiösen Bräuchen nachzugehen. Denn die Männer fanden dort nicht selten eine Beschäftigung mit ausreichend Einkommen, sodass sich die Frauen um den Haushalt und die Kindererziehung kümmern konnten. Über diese Bräuche und Rituale hören wir nun erneut Susanne Korbel.
Also explizit, wenn wir jetzt so eher an kleinere Siedlungsformen denken, lässt sich eben an autobiografischen Quellen, an anderen, also stadtgeschichtlichen Quellen, religiöse Praxis in vielerlei Form nachweisen. Das fängt einerseits mit den Niederreinheitsgesetzen an, also dass es oft in auch ganz kleinstädtischen Formen rituelle Bäder gab, wo eben Frauen vor der monatlichen Blutung, während der monatlichen Blutung hingingen, wo sichergestellt wurde, dass Speisegesetze durch die rituelle Waschung von den jeweiligen Behältern, Besteck etc. gewahrt wurden. Also dass es eben diese Art der Praxis, der religiösen Praxis gab. Je nach Familie, je nach religiöser Gemeinschaft gibt es verschiedene Gebetspraxen, die Frauen für sich eben hatten. Also klassischerweise eben für Frauen verfasste Gebetsbücher etc. An was können wir noch denken? Also Eliana Adler, die sich ganz zentral auch mit dieser Frage von Gender in der religiösen Praxis auseinandergesetzt hat, hat auch immer wieder betont, dass diese wöchentlich wiederkehrenden Rituale wie das Entzünden von Kerzen eben an Schabbat für Frauen eine ganz besondere Bedeutung gehabt hatte im russischen Ansiedlungsrajon.
Ganz ohne Arbeit kamen aber auch hier die meisten Frauen nicht aus. Sie arbeiteten häufig als Handwerkerinnen im Textilgewerbe. Ihre Arbeit und ihre Produkte wurden jedoch nicht in gleicher Weise anerkannt und nicht so gut bezahlt wie die der christlichen Frauen, obwohl sie qualitativ durchaus vergleichbar gewesen sein müssen.
Waren diese Bedingungen dann Anreiz dafür, dass jüdische Frauen nach einer besseren Zukunft strebten und über Auswanderung nachdachten?
Naja, es gab Pionierinnen, die wegen der Hoffnung auf ein besseres Leben auswanderten. Das heißt, dass nicht nur die Männer an der Spitze der Entscheidungsfindung standen. Es gab auch jüdische Frauen, Frauen mit eigenen Hoffnungen, Zielen und Ängsten, die sich aktiv für die Auswanderung entschieden. Das waren jedoch eher seltenere Fälle. Die meisten jüdischen Frauen mussten sich der Entscheidung des Mannes, auszuwandern oder zu bleiben, unterordnen. Viele Frauen sorgten sich sicherlich um ihre Kinder und sicherlich hatten sie auch Angst. Außerdem fürchteten viele Frauen, ihre Familie nicht versorgen zu können, wenn der Mann gewissermaßen als Vorhut erst einmal alleine auswanderte. Dazu hören wir nun Gur Elroy. Er ist Historiker an der Universität Haifa und forscht zu jüdischen Geschichten und Migration.
The Jewish migration occurred in two steps because it was a very expensive journey, so the whole family couldn't make it in one step. So first emigrated the head of the family, it was the husband, and then after period of time, sometimes 1 year, sometimes 2 or 3, he saved money and brought is the rest of the family. So we can believe that it was not easy for the women to stay alone in Eastern Europe with the kids while the husband, the man, is in a different country in Palestine. And she had a lot of challenges by, you know, running the house and the living the shtetl, the small towns alone. And even the journey was very, very complicated for her because the husband just emigrated to Palestine alone. And the woman, she did it with 5, 6, sometimes 8 children, all the journey. So she had a unique challenge as compared to the men who emigrated to Palestine.
Also lässt sich festhalten, dass die Rolle der Frau ziemlich traditionell und von jüdischen Vorgaben geprägt war.
Ja, auf jeden Fall. Und das hatte Konsequenzen. Etwa in der Mädchenbildung. Schulen für Mädchen wurden im orthodoxen Judentum als nicht wichtig empfunden. Die Jungen wurden von einem jüdischen Mann unterrichtet und an diesem Unterricht durften Mädchen nur selten teilnehmen. Außerdem waren die jüdischen Schulen privat, sodass sich die meisten Familien maximal die Bildung für ihre Söhne leisten konnten. An öffentlichen christlichen Schulen wurden Juden und Jüdinnen so gut wie nie aufgenommen. Also hatten es die jüdischen Mädchen schon als Kinder nicht besonders leicht. Aber man muss das natürlich ein wenig differenzieren. Das gilt vor allem für das orthodoxe Judentum, dem sich aber sicher nicht alle Jüdinnen und Juden im Russländischen Reich verpflichtet fühlten. Und je wohlhabender eine Familie war, desto eher wurde auch der Tochterbildung ermöglicht.
Gut, dann lass uns mal zusammenfassen.
Gerne. Also, jüdische Frauen lebten im Russländischen Reich unterschiedlich. Einige in Agrarkolonien, die Mehrheit in Kleinstädten. Die beiden Gruppen haben gemeinsam, dass sie ihr Leben zwischen Haushalt, Handwerk und Religion arrangieren mussten. So hielten sie mit harter Arbeit, gegenseitiger Unterstützung und ein bisschen Hoffnung die Familie am Laufen. Wenn es um die Auswanderung ging, mussten sich die meisten nach ihren Männern richten. Und auch in der Bildung waren Mädchen untergeordnet, besonders in streng orthodoxen Familien.
Danke dir, Kim. Damit möchte ich euch bitten, mit mir auf die Reise zu gehen. Im Podcast über jüdische Männer in dieser Auswanderungsgeschichte haben sich unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen ja auch ausführlich mit den Reisewegen beschäftigt. Ich möchte hier gleich einmal weiterspringen, denn der Anteil von Frauen an der jüdischen Einwanderung ins osmanische Palästina ist recht hoch. Gur Elroy schätzt, dass zwischen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert rund 200.000 Jüdinnen und Juden eingewandert sind. Vermutlich waren es sogar noch mehr. Und das wirft schon die Frage auf, wie sie dort ankamen, was sie erwarteten, was sie erlebten. Sarah, du hast dir das für uns genauer angeschaut. Wie sah es denn mit Erwartungen an die Frauen selbst aus? Was wurde von ihnen erwartet?
Naja, zunächst einmal war die Auswanderung ja keine Revolution. Die hauptsächliche Rolle der jüdischen Frau blieb die der Haus- und Ehefrau und der Mutter, auch in Palästina. Viele jüdische Frauen waren davon überzeugt, dass sie sich aus dieser Rolle auch nicht lösen würden. Sie hatten die Hoffnung, nicht unbedingt die Hauptlast des physischen Aufbaus der jüdischen Heimat leisten zu müssen. Sie strebten aber häufig durchaus danach, sich nicht länger ausschließlich in der Unterstützung ihrer Ehemänner zu verwirklichen, sondern vielleicht auch ihre eigene Rolle mitzugestalten. Denn die Bedingungen hatten sich nun geändert.
Was heißt das? Wie sahen diese neuen Bedingungen aus?
Das Leben fand nun im wesentlich kleineren Kreis statt. Im Russländischen Reich lebten Jüdinnen ja in großen Familienzusammenhängen mit vielen Generationen und Verzweigungen. Im osmanischen Palästina beschränkte sich die Familie nur noch auf die Kernfamilie. Zum einen kamen nicht alle Familienmitglieder mit nach Palästina und zum anderen ließ sich eine Großfamilie dort auch kaum finanzieren. Für die Kernfamilie waren die Lebenshaltungskosten aber günstiger als in Russland. Und Frauen mussten nur gelegentlich in der Landwirtschaft tätig sein. Wir haben bereits bei Kim gehört, dass viele Frauen im Russländischen Reich hart mitarbeiten mussten. Dies änderte sich nun, denn Gemüse, Eier und Milch konnten günstig von arabischen Händlern gekauft werden. Für viele Frauen war es nicht mehr notwendig, diese körperlich anstrengende Arbeit selbst zu verrichten. Viele Frauen begrüßen das.
Also war Palästina ein attraktives Ziel für jüdische Frauen bzw. ihre Familien?
Genau. Oder anders gesagt, es war ein ambivalentes Bild, in dem es eben auch positive Aspekte gab. In der modernen zionistischen Geschichtsschreibung überwiegt nun aber ein anderes Bild von einer politisch emanzipierten jüdischen Frau, einer Pionierin des späteren Staates Israel, das über die Lebenserfahrung der Jüdin damals wohl doch weit hinausgeht. Ich habe mich dazu mit Gur Elroy ausgetauscht. Er sagt:
I would say that Palestine wasn't really attractive place in the early 20th century. Quite the contrary. It was a very neglected region in the margins of the Ottoman Empire with diseases, malaria, with the Arab population, with poverty. So I'm not sure that it was attractive. Obviously not attractive like New York City, which is the main city where the Jewish immigrants emigrated. And while the families arrived, the women and the children, so the encounter with the climate, with the local populations, was very, very difficult. And there was a high rate of children who died during the first years, mainly in the colonies. The situation there was very, very bad. So I wouldn't say that it was an attractive destination, but sometimes the push factors in the country of origin was so hard, so the Jews just wanted to leave, and it doesn't matter where. So some of them arrive in Palestine. The other arrived because of Zionist ideology, and there, of course, the encounter wasn't easy, although the ideology.
Und darüber hinaus, was veränderte sich im Alltagsleben denn noch? Und andersherum, was blieb gleich? Vielleicht auch, um Stabilität in Familie zu bringen?
Die jüdische Gemeinschaft blieb ein wichtiger Teil des Alltags. Die Synagoge galt immer noch als bedeutender Treffpunkt und Platz für den Austausch. Auch die gegenseitige Unterstützung wurde fortgeführt. Also, die jüdischen Familien unterstützten sich finanziell, materiell und emotional. Sie halfen sich gegenseitig dabei, sich in die neue Gesellschaft zu integrieren. Hierfür wurden genau wie im Russländischen Reich jüdische Institutionen gegründet, die auch spezielle Hilfsangebote für Frauen entwickelten.
Also blieb am Ende des Tages das Leben der jüdischen Frauen gleich, abgesehen davon, dass die Frauen im besten Fall weniger arbeiten mussten und das Leben günstiger zu finanzieren war.
Es stimmt, dass die jüdischen Traditionen immer noch von hoher Bedeutung waren.
So in many ways they keep the old style of life in the new country like they had in the old one. So we didn't see a huge change of the way of life.
Vielleicht waren sie in der Familie sogar bedeutsamer als zuvor. Dies äußerte sich auch in der Erziehung, denn die Bildung wurde nun in Frauenhand gelegt. Frauen sollten ihren Kindern Hebräisch beibringen und so die Entwicklung der Kinder fördern und gleichzeitig den neuen Staat voranbringen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Mädchen gelegt, da diese die neue Generation von Lehrerinnen und Erzieherinnen bilden würden. So erreichten sie zunehmend und quasi ungeplant schrittweise mehr Unabhängigkeit. Sie gründeten sogar Lehrerinnenvereine, in denen ihre Arbeit nicht nur akzeptiert, sondern regelrecht geschätzt wurde. Vermutlich mehr als in vielen anderen Gesellschaften dieser Zeit.
Das scheint mir aber nun eine recht große Verantwortung zu sein, die die jüdischen Frauen in Palästina trugen. Sie standen, wie du sagst, zwischen traditionellen religiösen Erwartungen und den Anforderungen eines gerade entstehenden neuen Gemeinwesens. Da wäre es ja gar nicht so abwegig, wenn sie auch politisch tätig würden, oder? Oder lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster?
Naja, viele jüdische Frauen forderten Beteiligung an politischen Organisationen und das löste heftige Diskussionen aus. Es gab Konflikte zwischen der traditionell jüdischen Lebensweise und dem Wunsch nach Mitbestimmung. Konservative, orthodoxe Stimmen argumentierten, dass Frauen aus religiösen Gründen nicht in politische Prozesse eingebunden werden dürften. Manche äußerten auch die Sorge, dass Gleichberechtigung zu unmoralischem Verhalten oder Spannungen in der Ehe führen könnte. Man stellte sich nur vor, was passiert, wenn Ehemänner und Ehefrau unterschiedliche politische Ansichten vertreten. Auch Männer, die die Gleichwertigkeit ihrer Ehefrau anerkannten, waren deshalb noch lange nicht bereit, ihnen politische Rechte wie das Wahlrecht einzuräumen. Diese Widersprüchlichkeit war vielen Frauen bewusst. Sie sahen die Ironie und manche forderten Kompromisse. Zu einer Einigung kam es allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg. Erst 1926 durften Frauen offiziell an politischen Organisationen teilnehmen. Ein sehr später, aber sehr bedeutender Schritt.
The women were very, very involved in every aspect of life. In the mid-1920s, there was a huge debate in Palestine if women can vote to the institution in Palestine. And the decision was that, of course, women can vote, can elect and be elected. And what that was dramatically, because I think it was the first time before even Europe, when European institutions gave the women the right to vote, it's happened already in Palestine in 1926. So we can learn from that from the early beginning, women were involved in education, in work, in the political system.
Das klingt alles sehr stark, aber wer war an diesen Kämpfen nach Frauenrechten eigentlich alles beteiligt?
Zugegeben, das war stark von der sozialen Herkunft abhängig. Vor allem ärmere Frauen waren so stark in ihrem Alltag eingebunden, dass ihnen die aktive Beteiligung am politischen Diskurs oft gar nicht möglich war. Ihre Stimmen blieben im öffentlichen Raum häufig ungehört. Die, die für mehr Rechte kämpften, kamen vor allem aus der bürgerlichen Bildungsschicht.
Dann würde ich aber sagen, dann war der Einsatz dieser Frauen eher ein Kultur- als ein Emanzipationskampf, oder?
Ja, stimmt schon. Im Vordergrund stand weniger ein expliziter Kampf gegen Diskriminierung, wie wir ihn aus anderen feministischen Bewegungen kennen, etwa der Suffragettenbewegung für das Frauenwahlrecht. Es ging vielmehr um eine andere religiöse und kulturelle Rolle der Frau. Frauen wurden als zentrale Stütze beim Aufbau eines neuen jüdischen Lebens in Palästina verstanden, als Lehrerinnen, Kulturschaffende und Vermittlerinnen zwischen Tradition und Moderne. Passend dazu erklärte Susanne Korbel.
Ich würde sagen, dass jüdische Frauen in der Idee der Aliyah nach Palästina oft eine zweifache Emanzipationsmöglichkeit gesehen haben. Einerseits, da die Idee natürlich ganz stark mit sozialistischen Idealen einer Gesellschaft verbunden war, wo Männer und Frauen vermeintlich gleichberechtigt wären. Denken wir nur an die Idee des Lebens in einem Kibbutz, wo Kinder völlig aus familiären Kontexten gelöst von der Gemeinschaft des Kibbutz erzogen werden, zum Beispiel, wo Frauen aktiv in jeder Rolle, in jeder arbeitstechnischen Rolle quasi aktiv sein können, jede berufliche Tätigkeit nachgehen können.
Und wie passt das nun zu der Idee eines neuen Staates?
Eigentlich sehr gut. Der Staat, den einige Zionisten vor Augen hatten, war ja ein Produkt aus Neuem und Altem, aus Innovation und Tradition. In diesem Spannungsfeld bewegten sich auch die Frauen. Sie kämpften für Anerkennung und für neue Aufgaben. Aber sie wollten ihre kulturellen Wurzeln auch nicht verleugnen. Frühe Einwanderinnen mussten sich die gesellschaftliche Wertschätzung für diese neue Rolle mühsam erarbeiten. Spätere Generationen profitierten davon, zumindest teilweise.
Gut, dann lass uns mal zusammenfassen.
Gerne. Ich habe festgestellt, dass die Rolle der jüdischen Frau auch in Palästina zunächst stark von traditionellen Vorstellungen geprägt blieb. Doch die neuen Lebensbedingungen boten auch Erleichterungen. Mit der kleineren Kernfamilie und günstigeren Lebenshaltungskosten wurde der Alltag einfacher. Im ein oder anderen Fall. Gleichzeitig bekamen Jüdinnen neue Verantwortung, besonders in der Bildung der Kinder, etwa beim Erlernen des Hebräischen, womit auch mehr Anerkennung und Unabhängigkeit, aber auch Organisationsformen wie etwa Lehrerinnenvereine einhergingen. Auch wenn politische Mitbestimmung zunächst umkämpft blieb, entwickelte sich langsam eine Art Anerkennung von Frauen als Trägerinnen eines neuen jüdischen Lebens zwischen Tradition und Moderne. Ein Prozess, der 1926 mit der Zulassung zu politischen Organisationen einen ersten Höhepunkt erreichte.
Okay, nach diesem interessanten Austausch mit Kim und Sare habe ich ein besseres Bild von der Ausgangslage der jüdischen Frauen in Russland und den Rollenerwartungen, die an sie herangetragen wurden. Aber auch von den Veränderungen im Rollenbild nach der Einwanderung in Palästina und vor allem auch davon, wie diese Frauen selbst an neuen Erwartungen und auch Forderungen arbeiten. Aber ich muss auf dieser Reise leider auch auf Aspekte eingehen, die nicht schön sind. Bei der Vorrecherche bin ich auch schon auf erschreckende Dinge gestoßen. Auf Dinge wie Prostitution und Menschenhandel. Ich möchte darüber nun auch mit AXA sprechen. Dafür aber zunächst einmal eine Triggerwarnung. Es werden sensible Themen angesprochen, die bei manchen Hörerinnen und Hörern ungewollte Reaktionen auslösen können. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann haben wir dafür volles Verständnis. AXA, du hast dich tiefer in dieses Thema eingearbeitet, richtig?
Ja, Paul, und danke für die Heranführung an dieses herausfordernde Thema. Wie Kim und Sade schon berichtet haben, waren jüdische Frauen auch im Russländischen Reich oft schlechten Bedingungen ausgesetzt. Man kann also verstehen, warum Jüdinnen auswandern wollten. Aber wie kam es dabei zu Prostitution und zu Menschenhandel? Die Prostitution ist in der Tat eng mit dem Einwanderungsprozess verbunden. Ich habe mich darüber mit Susanne Korbel ausgetauscht. Sie sagt, dass sich gerade auch in Ländern mit Einwanderungszusammenhängen oft ein Markt für Prostitution entwickelte. Und gerade auch für die jüdischen Gesellschaften in Europa war Prostitution ein durchaus präsentes und zugleich schmerzhaftes Thema. Aber am besten hört ihr selbst einmal zu.
Prostitution, und das haben viele Forschungen in jüngster Zeit immer wieder sehr klar zeigen können, war einfach Teil des städtischen, urbanen Alltags. Das hat jüdische Gemeinschaften wie auch nichtjüdische und eben das Zusammenleben von Jüdinnen und Juden und Nichtjüdinnen und Nichtjuden in gleicher Form betroffen. Prostitution war einerseits mit Menschenhandel natürlich verbunden. Prostitution war aber auch ein sehr breites Phänomen, das Frauen in gewissem Maße auch ökonomische Freiheiten eingebracht hat und nicht nur Frauen. Es ist ein Phänomen, das von staatlichen Akteuren wie städtischen Institutionen versucht wird zu reglementieren. und gleichzeitig aber auch in einem viel größeren Maße in nicht reglementierter, sogenannter geheimer Form stattfindet.
Ein wirklich spannender Aspekt. Aber wie kam es überhaupt zur Prostitution? Ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, wie eine Verbindung zwischen Einwanderung einerseits und Prostitution andererseits aussieht.
Da hast du recht. Dieser Zusammenhang ist auf den ersten Eindruck sehr schwer zu verstehen. Schaut man tiefer in die Einwanderungsprozesse hinein, wird es schon deutlicher. Während der Migrationsprozesse waren Frauen oftmals auf sich allein gestellt. Die langen Trennungen von ihren Ehepartnern sowie der Aspekt, dass jüdische Frauen während ihrer Auswanderung allein unterwegs waren, sind Punkte, die andere Männer geschickt missbrauchten. Solche Männer, die sich quasi gewerblich darauf spezialisiert hatten, Frauen mit gewissen Strategien und Techniken anzulocken, nutzten diese Notlage der Frauen aus. Das heißt, die Rahmenbedingungen im Einwanderungsprozess waren für die Entstehung eines Prostitutionsmarktes mitverantwortlich. Und natürlich gab es in Istanbul und auch in Jaffa und im osmanischen Palästina Kriminelle, Zuhälter und Menschenhändler.
Bedeutet das, dass Palästina doch kein sicherer Ort zum Einwandern war?
Das ist zunächst einmal richtig, ja, das ist ambivalent. Man muss es aber weiter präzisieren. Prostitution gab es in Palästina schon vorher. Auch Bordelle existierten schon. Der Umgang mit Prostitution war aber zugleich nicht derselbe wie zum Beispiel in Westeuropa.
Okay, wie behandelte man dieses Thema in Palästina?
Naja, die intellektuelle Oberschicht der jungen jüdischen Gesellschaft in Palästina verheimlichte dieses Thema. Viele Intellektuelle umgingen das Thema Prostitution, denn Prostitution war mit Schamgefühlen verbunden. Juden hatten vor allem Angst vor der Reaktion der nichtjüdischen Bevölkerung auf jüdische Prostitution. Also, wie würde die arabische Bevölkerung auf die Prostitution von jüdischen Frauen reagieren? Diese Angst vor der Reaktion ist auch verständlich, da die arabische Bevölkerung in Palästina ja andere Wertvorstellungen und Normen haben konnten, die man vielleicht auch nicht so genau kannte. Susanne Korbel erklärte dies im Folgenden.
Also in den jüdischen Gemeinden wurde es oft problematisiert, da es vor allem auch mit Antisemitismus in Verbindung stand. Wie gesagt, vor allem Menschenhandel wurde oft als jüdisches Phänomen unter Anführungszeichen gesehen, da oft die Menschenhändler vermeintlich Juden waren oder als Juden präsentiert wurden. Das heißt, die jüdischen Gemeinden versuchten einerseits aufzuklären, andererseits auch Institutionen und Organisationen zu schaffen, um Frauen zu schützen. Gleichzeitig aber auch dem Phänomen der Prostitution nachzugehen.
Aber was heißt das jetzt konkret? Also wie geriet eine Jüdin im Migrationsprozess in die Prostitution?
Da gab es mehrere Strategien der Zuhälter und Menschenhändler. Ich möchte es gerne an drei Beispielen erklären. Das erste Beispiel war die vorgegaukelte Partnersuche. Junge Zuhälter suchten oftmals junge Mädchen und lockten sie mit Geschenken und Liebesbotschaften an. Am Ende versprachen die Zuhälter den Mädchen, sie zu heiraten, unter der Bedingung, dass sie dann als Paar, zum Beispiel in Palästina, leben würden. Danach begeben sich beide auf die Reise nach Palästina, wo die Zuhälter die Jüdin während der Reise auf Zwischenstopps an weitere Händler oder in Jaffa an ein Bordell verkaufte. Das zweite Beispiel folgte mehr einer direkten Strategie, nämlich dem bewussten Ansprechen von jungen Mädchen, die schon auf der Reise nach Palästina waren. Hierbei gewannen die Zuhälter das Vertrauen der jungen jüdischen Mädchen und betrogen sie, indem sie ihnen zum Beispiel Hilfe beim Kauf von Schiffskarten anboten. Das letzte Beispiel zeigt eine komplexere Strategie der Tarnung der Menschenhändler. So gab es in Palästina die Organisation Omane Mehakrim Zion, die nichts anderes war als eine Tarnorganisation von Menschenhändlern für ihre illegale Aktivitäten. Sie boten ärmeren Einwanderern günstige Tickets nach Amerika oder nach anderen Orten an und ganz perfide, sie boten dabei insbesondere Frauen viel günstigere Preise an.
Also daran erkennt man wirklich, wie vielschichtig dieser Prozess der Auswanderung aus Russland und der Einwanderung ins osmanische Palästina war und was für Nachteile er auch mit sich bringen konnte. Also scheinen die Ängste der jüdischen Frauen berechtigt gewesen zu sein. Du hast vor allem die Einwanderung nach Palästina beschrieben. Ist das eine Besonderheit?
Naja, Palästina galt als Inbegriff von Frömmigkeit und von Askese und als heilige Stätte des Judentums. Auch für die junge Generation. Wenn man daran denkt, dass das Versprechen auf eine kostengünstige und sichere Überfahrt nach Palästina glaubhafter klang als etwa auf eine Reise nach Amerika, so erkennt man auch, dass Menschenhandel hier eine besondere Rolle gespielt haben muss.
Alles klar, Axa. Danke dir für dieses interessante Gespräch und für den kurzen Einblick in diese doch besonders finstere Geschichte. Damit stehen wir am Ende dieser Podcast-Reise. Wir haben uns verschiedene Aspekte der Migrationsgeschichte osteuropäischer Jüdinnen nach Palästina angeschaut. Lasst uns also noch einmal zusammenfassen, was wir erfahren haben. Unsere Reise durch die Geschichte ostjüdischer Frauen um 1900 zeigt ein komplexes Bild. Diese Frauen standen zwischen Tradition und Aufbruch, zwischen Hoffnung und Gefahr. Im Russländischen Reich lebten sie unter harten Bedingungen, geprägt von Armut, Diskriminierung und begrenzten Bildungschancen. Ihre Rollen waren klar definiert: Ehefrau, Mutter, Stütze der Familie. Die Auswanderung nach Palästina brachte neue Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen. Während einige Frauen mehr Unabhängigkeit fanden, als Lehrerin, Kulturschaffende und schließlich sogar als politische Akteurinnen, blieben die traditionellen Rollenerwartungen weitgehend bestehen. Gleichzeitig warfen die Migrationsprozesse auch dunkle Schatten. Menschenhandel und Prostitution bedrohten besonders vulnerable Frauen und Mädchen, die von skrupellosen Akteuren ausgenutzt wurden. Wir haben uns in diesem Podcast sehr stark auf Frauen konzentriert. Sah diese Geschichte für Männer vielleicht ganz anders aus? In unserem Partner-Podcast, den ihr auch in dieser Reihe hier findet und den wir auch schon 2-3 Mal angesprochen haben, gehen unsere Kommilitonen der Männergeschichte dieser Aus- und Einwanderung nahe. Und eigentlich ist dieser Männer-Podcast der erste und unser Frauen-Podcast der zweite. Es macht aber nichts, wenn ihr die Reihenfolge ändert. Hört gerne in beide rein, denn eines wissen wir recht sicher. Eine Einheitsgeschichte, die so tut, als gäbe es nur eine richtige Perspektive auf eine komplexe Geschichte, führt in die Irre. Und diese Geschichten erinnern uns daran, dass Migration schon immer ein Balanceakt zwischen Chancen und Risiken war. Eine Lektion, die auch heute noch relevant ist. In der Podcast-Reihe Clio auf die Ohren sind in den vergangenen Jahren auch andere migrationshistorische Podcasts entstanden. Hört auch da gerne mal hinein. Vor einiger Zeit beispielsweise haben Kommilitonen von uns einmal über die deutsch-jüdische Einwanderung ins britische Mandatsgebiet in der Zwischenkriegszeit gearbeitet und gesprochen. Uns jedenfalls scheint Migrationsgeschichte heute ein besonders relevanter Beitrag der Geschichtswissenschaften zu Herausforderungen in unserer eigenen Gegenwart zu sein. Von der Geschichte der Jüdinnen zum Beispiel können wir viel darüber lernen, wie in solchen Prozessen auch langlebige und komplexe Rollenbilder in Bewegung geraten. Es würde uns freuen, wenn ihr euch auf diese andere Geschichten einlasst. Euch danken wir fürs Zuhören.